Deutschlandfunk Nova. Early Bird.
In den letzten Tagen war das eins der großen Themen in den News. Ihr habt es bestimmt alle mitbekommen. Die Gewalt in Myanmar und die Flucht der Rohingya aus dem Land. Noch immer kommen jeden Tag Menschen aus Myanmar nach Bangladesch. Mehr als 400.000 Rohingya sind in den letzten Wochen seit Ende August dort angekommen. Viele waren tagelang auf der Flucht vor der Armee in Myanmar, nur um dann in Bangladesch einfach auch wieder vor dem Nichts zu stehen. Unsere Korrespondentin Silke Dietrich, die hat die Rohingya in den Flüchtlingslagern besucht und mit ihnen gesprochen. Silke, beschreib das mal für uns. Wie sieht es in diesen Flüchtlingslagern in Bangladesch aus?
Also im Moment sind das bislang wirklich schreckliche Zustände dort. Die Menschen hocken am Straßenrand, die recken ihre Hände nach oben, die blicken stoisch geradeaus andere. Dann kommen wieder andere auf einen zugelaufen, sie bitten um Hilfe. Es ist ein totales Durcheinander da. Alle sind auf der Suche nach etwas zu essen, nach trockener Kleidung, Medizin, sauberem Wasser. Eigentlich einfach auf der Suche nach Hilfe. Es gibt auch kaum Toiletten bisher da und dann noch der Regen im Moment. Als ich da war, gab es nachts ein fürchterliches Gewitter, von dem viele Menschen auch im Lager betroffen waren, wie zum Beispiel Habib Ahmed. Also er erzählt hier, wir sind mitten in der Nacht den Hügel rauf, einige hatten Schirm, andere saßen dann einfach so im Regen, manche konnten noch etwas retten, aber vieles ist einfach davon geschwommen.
Jetzt ist ja Bangladesch eigentlich auch ein sehr armes Land, eins der am dichtesten besiedelten in der Welt. Erklär uns doch bitte nochmal, warum fliehen die Menschen ausgerechnet nach Bangladesch?
Es ist naheliegend, weil es liegt direkt an der Grenze zu Myanmar. Die Rohingya kommen fast alle aus dem Bundesstaat Rakhine und der grenzt wirklich direkt an Bangladesch. Und in Bangladesch sind sie ja erst einmal sicher vor Verfolgung. Sie sprechen auch die gleiche Sprache wie die Menschen im Süden von Bangladesch und sie sind auch Muslime, wie die allermeisten Menschen in Bangladesch auch.
Du hast ja auch mit Rohingya, mit den Flüchtlingen selbst gesprochen. Du hast dir ihre Geschichten angehört. Was haben die denn so erzählt an persönlichen Stories?
Ziemlich heftige Geschichten, ehrlich gesagt. Erstmal sind alle geflohen, weil sie Angst um ihr Leben hatten. Das sagen einhellig alle Flüchtlinge. Auch Rokeya zum Beispiel, die hatte da gerade ihre Zwillinge im Matsch im Camp in Bangladesch auf die Welt gebracht. Die waren so mini, dass einer der beiden wirklich in den Händen von ihr versinken konnte. Und die hat Folgendes erzählt. Meinen Vater haben sie umgebracht, die Frauen haben sie belästigt und dann war überall Feuer. Viele, viele der Betroffenen und der Flüchtlinge, die haben da Verwandte verloren. Hasseina zum Beispiel, die hat es ziemlich hart getroffen. Von meinem Versteck aus habe ich gesehen, wie mein Sohn versucht hat zu fliehen, aber es waren so viele Soldaten im Dorf. Sie haben ihn einfach niedergestoßen und dann ins Feuer geschmissen.
Jetzt muss man echt mal sagen, wenn man sowas hört, auch wenn man als Journalist immer in so einem gewissen Abstand wahren sollte, schnürt es einem echt irgendwie so die Kehle zu und man hat das Gefühl, es kommen einem sofort so die Tränen in die Augen. Du warst jetzt da vor Ort, du hast mit diesen Leuten wirklich geredet. Wie war das denn für dich als Journalistin, wenn dir Leute sowas erzählen?
Ich war total am Limit. Also es war auf jeden Fall auch für mich eine absolute Grenzsituation. Ich habe mich einfach auch so hilflos gefühlt oft, weil die Leute haben zum Teil an meinem T-Shirt gezupft und mich dann gefragt, was kannst du für mich tun? Und in diesem ganzen Gewusel wusste ich total oft erstmal gar nicht, welche Geschichte höre ich mir jetzt als Erste an. Dann kommt eine heftigere nach der anderen. Ich war echt hilflos und stand schon so ein bisschen auch vor der Frage, reicht es überhaupt, hier nur darüber zu berichten oder was sonst kann ich eigentlich für die Menschen hier tun? Also es war echt ein Drahtseilakt.
Und von hier aus kann man sich natürlich auch überlegen, ob man vielleicht für die Menschen in dieser Notlage spenden will. Auch das ist natürlich immer eine Möglichkeit zu helfen. Und deshalb Frage an Silke Dietrich, wie groß ist denn die Hilfsbereitschaft der Regierung in Bangladesch noch?
Im Moment ist sie noch groß. Also als ich da war, da haben Parteien dann Spenden verteilt. Es werden jetzt Wälder gerodet, Zelte und Material beschafft. Die Haltung ist im Moment so erste Hilfe in der Not. Das leisten wir hier in Bangladesch auf jeden Fall, so gut wir es können. Das hat mir zum Beispiel auch ein Parlamentsabgeordneter erzählt. Mayin Badal heißt der. Und der hat aber eben auch gesagt,
how long Bangladesh can show this humanity.
Also er sagt, wie lange kann Bangladesch noch diese Hilfsbereitschaft zeigen? Wir können das einfach nicht mehr leisten. Wir brauchen Sicherheitszonen in Myanmar. Die Vereinten Nationen sollen sie dort errichten, sonst sind diese Menschen nicht sicher. Und genau das fordert jetzt auch Sheikh Hasina, die Premierministerin von Bangladesch.
Okay, also die UNO soll kommen zur Hilfe. Hattest du denn auch den Eindruck, dass Bangladesch wirklich nicht mehr in der Lage ist, noch mehr Hilfe zu leisten? Ist das Land komplett überfordert? Was hattest du da für einen Eindruck?
Irgendwie schon. Also Bangladesch hat nicht nur doppelt so viel Einwohner und halb so viel Platz, wie Deutschland zum Beispiel hat. Wenn man sich das Land mal anguckt, da gibt es einen Mindestlohn, der liegt bei 60 Euro im Monat. Und im Sommer, jetzt gerade im Monsun dieses Jahr, ist das Land total hart getroffen worden. Ein Drittel des Landes lag komplett unter Wasser. Also da sind auch viele Ernten einfach weggeschwommen. Die Preise für Lebensmittel sind gestiegen. Es leben ja auch schon, jetzt vor der jetzigen Krise, haben schon alleine 400.000 Rohingya in Bangladesch gelebt. Die meisten dürfen offiziell dort nicht arbeiten. Alleine schafft es Bangladesch in der Tat nicht, da alle zu unterstützen. Das glaube ich nicht. Das hat mir zum Beispiel auch der stellvertretende Polizeichef in der Region gesagt.
Present situation,
also er sagt, niemand hatte jemals damit rechnen können, dass so viele Menschen in so kurzer Zeit hierher kommen. Wir machen uns große Sorgen um die Sicherheit hier. Natürlich, mehr als 400.000 Menschen auf einmal sind hier. Die Sicherheitslage war erst einmal völlig außer Kontrolle. Deshalb setzen wir jetzt mehr Polizisten ein, sagt er. Und das ist wirklich alles gar nicht so einfach. Die angekommenen Flüchtlinge, die sind traumatisiert, die stehen vor dem Nichts, die sind ausgehungert, da liegen die Nerven oft total blank. Und dafür ist es ehrlich gesagt noch recht ruhig geblieben bisher.
Was für einen Status haben denn die Rohingya in Bangladesch? Also gelten die da als Flüchtlinge oder als Illegale? Haben die irgendwie eine Möglichkeit, Asyl zu beantragen oder sowas? Also haben die eine Chance, da legal zu bleiben?
Das ist total schwierig. Also vor der jetzigen großen Flucht gab es schon mehrere. Seit den 70er Jahren kamen immer mal wieder so phasenweise sehr viele nach und nach von Rohingya nach Bangladesch. So viele wie jetzt waren es noch nie. Aber über die Jahrzehnte sind es eben schon 400.000 geworden, vor diesen 400.000, die gerade jetzt da sind. Und nur rund 40.000 von denen sind registriert und gelten als Flüchtlinge. Der überwiegende große Teil ist absolut illegal im Land. Die dürfen offiziell nicht arbeiten. Manche haben jahrelang auch keine Schule besuchen dürfen. Und das hat sich jetzt zumindest immerhin ein bisschen geändert. Aber viele, die sogar in Bangladesch geboren wurden, die sind und bleiben illegal. Die Regierung von Bangladesch hat null Interesse daran, dass die überhaupt da bleiben.
Und wer kümmert sich sonst noch so um die Flüchtlinge? Also die Hilfsorganisationen, die da vor Ort sind, wer kümmert sich außer der Regierung in Bangladesch?
Es gibt einige tatsächlich. Ich war schon Anfang des Jahres da. Da ist zum Beispiel das UNHCR ist da aktiv. Viele nationale oder auch internationale Hilfsorganisationen. Die Menschen in diesen registrierten Camps, also die Zehntausende, die da mehr oder weniger legal sind, die werden schon seit Jahrzehnten von internationalen Organisationen unterstützt mit täglichen Essensrationen, Medizin, Kleidung. Bei den Illegalen ist das ein bisschen schwieriger. Das ist auch ein Grund, warum die Rohingya so unbeliebt sind, weil die können ja im Prinzip entweder nur schwarz arbeiten, nehmen damit noch der eigenen Bevölkerung oft so die Tagelöhnerjobs weg, weil sie noch billiger sind. Und viele machen eben auch so krumme Geschäfte dann, wie Drogen schmuggeln oder sich zu prostituieren.
Aung San Suu Kyi, die hat in ihrer Rede gesagt, alle wollen Frieden und keinen Krieg in Myanmar. Im Süden von Bangladesch kämpfen aber im Moment Rohingya in Krankenhäusern um ihr Leben oder mit den Folgen ihrer Verletzungen. Einige wurden angeschossen, andere sind bei der Flucht aus Myanmar auf Minen getreten, wie dieser Mann hier.
Ich kann nichts sehen, ich habe meine Augen verloren.
Silke Dietrich, unsere Korrespondentin, hat vor Ort Krankenhäuser besucht und mit den Patienten in Bangladesch gesprochen. Silke, du hast auch mit dem Mann gesprochen, den wir jetzt gerade gehört haben. Wie kam es denn bei ihm zu dieser Verletzung?
Also er hat erzählt, er war gerade an der Grenze zu Bangladesch, also noch auf der Seite von Myanmar, hätte einen ganz normalen Schritt gemacht, wie vorher auch, und plötzlich sei eine Mine unter ihm explodiert. Also er hat auch nicht nur sein Augenlicht verloren, auch seine beiden Unterschenkel waren komplett weg. Der Rest der Beine war völlig in Verbände gewickelt und er hat erzählt, dass seine Muskeln da auch rausgeschaut hätten direkt nach der Explosion. Also es war echt heftig. Ein anderer Patient, ein Schüler, Nawab Sharif, der hat mir Ähnliches erzählt. Die Armee hat unser Dorf umstellt, dann haben sie eine Ausgangssperre ausgerufen von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Sie haben dann wohl Landminen in der Zeit um unser Dorf gelegt, aber das wussten wir ja vorher nicht. Und auch er ist mit zwei Kumpels einfach morgens aus dem Dorf raus. Dann ist er am Wegesrand entlang gelaufen und auf eine draufgetreten.
Diese beiden Männer, die sind ja jetzt keine Einzelfälle. Du hast mehrere Krankenhäuser in Bangladesch besucht. Wie hast du so die generelle Lage in den Krankenhäusern empfunden? Was hast du da gesehen?
Also das, wo die beiden waren, das war unglaublich voll. Das hat eigentlich eine Kapazität für 1.000 Betten. Es waren mehr als 2.000 Patienten da. Es war völlig überfüllt. Die Leute lagen auf den Gängen, die lagen zum Teil nur auf Matten. auf Strohmatten, kleinen Matratzen drumherum sind dann auch immer die ganzen Verwandten mit dabei. Das ist in Südasien sehr häufig so, weil da kein Essen gegeben wird. Das heißt, es ist dadurch noch viel voller geworden. Wenn ich über die Treppenstufen gegangen bin, lagen da Blutlachen. Es waren echt heftige Verhältnisse. Und es gab einfach auch so viele Patienten, jetzt gerade auch von den Rohingya, die ziemlich heftige Verletzungen hatten. Ich habe noch ein Mädchen getroffen, 10 Jahre alt, Sabiku Naha heißt die. Und ja, die ist von der Kugel getroffen worden. Die war super schüchtern, hatte nur ihre Hose an, kein T-Shirt und hat dann erzählt, ich habe tagsüber draußen gespielt, da hat eine Kugel mich am Auge getroffen. Keine Ahnung, sagt sie, wer geschossen hat, aber die Leute sagen eben, das seien Polizisten gewesen.
Jetzt haben wir da ein Mädchen, das von einer Kugel getroffen wurde. Aber diese Landminen, wo und wann wurden die denn ausgelegt? Also sind die da schon lange, sind die jetzt erst in den letzten Wochen ausgelegt worden, seit Ende August, seit die Gewalt nochmal so aufgeflammt ist? Weißt du da mehr?
Ja, es ist total schwierig, das rauszufinden. An der Grenze, da in Myanmar, in dem Grenzgebiet, da gibt es Minen. Das gibt auch Myanmar zu. Die sagen, das ist einfach noch aus alten Zeiten und aus der Militärdiktatur. Und sie hätten keine neuen gelegt. Eher im Gegenteil, würden sie versuchen, die eigentlich zu entfernen. Bangladesch allerdings sagt, die Grenzsoldaten auf derer Seite, und das sind ja wirklich nur wenige Kilometer manchmal dann von einem Fluss getrennt, die hätten Gruppen gesehen, die irgendwas danach vergraben hätten. Und die befürchten eben und haben auch schon Protest eingelegt und gesagt, Myanmar vergräbt extra Minen, damit die Rohingya nochmal doppelt getroffen werden.
Lass uns mal in die Zukunft noch gucken. Was sagen denn die Rohingya zu ihrer näheren und ferneren Zukunft? Glauben sie, dass sie in Bangladesch ein neues Leben anfangen können? Glauben sie, dass sie irgendwann zurückkehren können?
Also die sind im Moment eher total noch hoffnungslos und so ein bisschen resigniert, ehrlich gesagt. Aber die allermeisten sagen eigentlich, wir wollen nur jetzt erstmal in Sicherheit sein in Bangladesch. Unser Zuhause, das ist in Myanmar. Und hier in Bangladesch, da sehen sie sich eigentlich nicht und haben auch keine besondere Zukunft da vor sich. Das hat mir zumindest auch noch mal Hasina erzählt. Sie sagt, wir haben hier nichts, wir haben nicht einmal mehr Tränen, die fließen könnten. Also die Leute sind völlig desillusioniert, aber die Idee ist schon, wenn sie in Myanmar sicher wären, dann wollen sie eigentlich wieder, wie sie selber sagen, nach Hause.
Silke Dietrich war das, unsere Korrespondentin über die katastrophale Lage der Rohingya, die nach Bangladesch geflüchtet sind.
Deutschlandfunk Nova, Early Bird.